Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus. Ich darf heute mit Uwe Schattauer sprechen. Wir haben uns vor einigen Monaten in Berlin kennengelernt, auf der Demonstration am 29.08. Uwe ist Künstler, Friedensaktivist, auch Bauunternehmer, soweit ich weiß, ne? Ist richtig. Und du setzt dich im Besonderen für Freundschaft mit Russland ein. Und wir sprechen heute miteinander, weil du ein neues Video herausgebracht hast, ein Musikvideo, das meine ich erste seit 8 Jahren, in dem du Musik mit Filmaufnahmen deiner Friedensfahrten oder der Druschbarfahrten von 2015 bis 2019 mit einspielst in den Song in dieses Musikvideo. Und ich finde das so eine schöne Idee, weshalb ich dann einfach mal mit dir sprechen wollte. Und jetzt für unsere Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen bisher, wer ist denn Uwe Schattauer?
Oh, immer schlecht, über sich selbst zu sprechen. Aber ja, du hast es eigentlich schon gut angekündigt. Du hast mich angekündigt. Ich freue mich, wenn man Friedensaktivist zuerst sagt, sogar mittlerweile. Also Musiker in meinen jüngeren Jahren. Ich bin Jahrgang 69, mittlerweile 51 Jahre alt. Das heißt, früher sehr intensiv Musik, habe mein Glück versucht mit 2 großen Plattenverträgen, war auch mal in den Charts 1995, also schon eine Menge erlebt, hatte 2 Videos bei Viva, war überall im Fernsehen, bei einigen Shows, also bei so Frühstücksfernsehen und Stefan Raab und sowas, alles, was man so damals hatte. Man war jung und dann aber später, langer Weg, selbst versucht, die Musik auf eigene Beine zu stellen, ohne Plattenverträge, dann über mein Studium Jura studiert, angefangen in Mainz Rechtswissenschaften, weil ich nie wieder so einen blöden Vertrag unterschreiben wollte. Wir hatten einen Künstler-Exklusivvertrag, wer immer da draußen sitzt, unterschreibt nie einen Exklusivvertrag, damit gibt er nämlich alles ab. Also war ich genauso auf Eis gelegt, konnte 5 Jahre nichts veröffentlichen. In der Zeit hat mir meine Anwältin gesagt, jawohl, du kannst ja mal vielleicht Jura studieren, damit du nicht wieder so einen Vertrag unterzeichnest. Wen es interessiert, die Anwältin, die damals mir das sagte, 1998, ich glaube, das kann ich sagen, ohne ihr zu schaden, 98 in Hamburg in der Musikerkanzlei, die hat uns vertreten vor den großen Plattenfirmen, die ist mittlerweile Ken Jebsens Lebensgefährtin. Aber du siehst, wie sich manchmal die Wege kreuzen. Da kannten Ken und ich uns noch nicht. Wir kennen uns erst seit 2012, Ken und ich. Diese Frau hatte ich immer am Telefon, wenn ich mit ihr telefoniert habe in Hamburg. Sie hat mich und meinen Musikerkollegen vertreten. Als wir uns bei Ken in der Wohnung wieder sahen, waren wir uns beide vom Namen her bekannt. Und dann sagte, und dann haben wir gelacht, also wie klein die Welt ist. Die Welt ist ein Dorf. Ja, man trifft sich wieder. Und daher Friedensaktivist dann eigentlich zum größten Teil seit den Mahnwachen. Mahnwachen 2014, Lars Mehrholz hat sie gegründet, Ken 2012 kennengelernt, das muss ich jetzt sagen, vor den Mahnwachen, mit meinen, du hast richtig gesagt, vor 8 Jahren letzten Musikvideos. Das waren so Videos zu meinen beiden Alben Wahrheitsrausch 1 und 2, die habe ich selbst finanziert, selbst gedreht, drehen lassen. Und da bin ich mit Ken habe ich dann rausgekriegt, Fritz, Radio Fritz, Ken, irgendwie hat man es mitgekriegt, auch ein kritischer Mensch, damals noch Ken FM, da gab es noch nicht Ken FM, Ken FM mit Rüdiger Lenz, die erste Sendung 2012, Peace hieß die Sendung, was ein Zufall, die Sendung hieß Peace, Frieden, jetzt fragt man sich eigentlich, das ist gar kein Zufall alles, also man ist im Frieden auch geblieben und dann Mahnwachen und seitdem eigentlich brennender Aktivist auf vielen Demos, auf Ostermärschen, bei den München, bei der NATO-Sicherheitskonferenz Stammgast gewesen, Mahnwachen sowieso. In Mainz habe ich die Mahnwache gegründet. Wir waren damals 120 Städte, immer unterwegs, bei Ken FM auch ein paar Mal zu Gast gewesen. Und dann eben Druschba gegründet, um nochmal den Bogen zu finden hier zur Sendung. Sprich, Friedensaktivist, Musiker und Bauunternehmer. Da freue ich mich heute über diese Reihenfolge, weil der Frieden mir unheimlich am Herzen liegt. Musik jetzt gerade wieder neu bauen. Man muss irgendwo von leben. Also nur von Luft und Liebe ist es schwer zu leben. Gerade heute jetzt noch Corona als Künstler, Musiker. Die tun mir alle leid, meine Kollegen, die wirklich nur von ihrer Musik oder Auftritten und Konzerten leben. Ist ja ein Desaster. Ich bin im Moment froh, ein Handwerk zu machen. Ich halte es immer so rum und ich bin froh, dass ich nicht, manche haben ja so Hände, ne, und sagen, schade, ich würde gerne arbeiten, aber irgendwas klappt hier nicht. Und ich bin froh, dass ich auch irgendwie mit den Händen was schaffen kann, mit meinen Jungs, die fleißig sind, die mir auch den Rücken frei halten für den ganzen Aktivismus. Also ja, das ist so Uwe Schattauer.
Und sag mal, wie bist du denn dann eigentlich so zu dem Aktivismus gekommen? Das kommt ja nicht von irgendwo her. Was gab es da so ein Schlüsselerlebnis oder ein Schlüsselmoment für dich? Generell, dass du dich politisch interessiert hast?
Eigentlich immer schon, Thomas, als Kind Gerechtigkeitsmensch. Ich habe als Kind im Kindergarten, das ist die erste große, das sind mehrere Episoden. Ich habe immer ganz genau die Gummibärchen aus dem Westpaket unserer Verwandtschaft aus Hamburg, habe ich die Haribo-Gummibärchen genau geteilt nach Farben, damit mein Bruder und ich die gleichen Farben in gleicher Menge haben. Alle ungeraden Farben, Zahlen von den Haribo-Bären habe ich meinen Eltern gebracht. Die haben sich angeguckt und haben mir später erzählt, was ist mit dem Jungen los? Wieso, die kann er doch selbst essen. Nein, ich wollte, dass ich nicht mehr als mein Bruder habe. Und mein Bruder einfach nicht mehr als ich, weil wir beide gleichberechtigt waren. Ich hatte einen extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Im Kindergarten in der DDR groß geworden, gab es ein Rollerrennen mit Holzrollern. Da hatte einer einen Aluminiumroller aus dem Westen. Ich, Uwe Schattauer, mit 5 Jahren stelle mich hin in die Gruppe und sage, ich fahre nicht mit. Warum, sagt die Erzieherin. Es müssen alle mit dem gleichen Roller fahren, dann ist es gerecht. Also gerecht habe ich nicht gesagt, ich habe nur das, es müssen alle mit dem gleichen Roller fahren. Dann wurde mir die Strafe angedroht, das war die schlimmste für mich, weil ich so ein bisschen Action-Mensch bin. Wenn du jetzt nicht mitfährst, musst du 1 Stunde extra Mittagsschlaf halten. Ich habe die Kindergärtnerin kannten mich, für mich war es die Hölle Mittagsschlaf. Ich habe die Strafe in Kauf genommen, dafür, dass ich aber Gerechtigkeit wollte und habe nicht mitgemacht an dem Rollerrennen. Und das haben sie meinen Eltern erzählt, die haben gesagt, noch nie haben sie in all den Jahren einen Jungen, ein Kind gesehen, das so für dieses, ich will, dass alle die gleiche Voraussetzung haben, extrem ausgeprägter Gerechtigkeit sind, in der Schule die Schwächeren verteidigt, vor den Klassenlehrer, auch immer mit dem Wissen, es kann mir schaden. Das ist mir egal. Mhm. Es kann mir schaden. In der Schule, im Kindergarten, später beim Bund, bei der Nationalen Volksarmee, auch für jemanden, den sie da fertig gemacht haben, beim Grundwehrdienst, eingetreten, Strafe gekriegt, körperliche Ertüchtigung war die Strafe. Ich war Sportlehrerkind, immer fit, alles kein Problem. Aber ich habe die Strafe in Kauf genommen, weil ich für jemanden sprach, gegen den Offizier. Und das sind immer so Sachen, das nimmt man dann, ja, das mache ich. Ausbildung im Hilton Hotel Mainz als Hotelfachmann gemacht. Zack, fertig gemacht, tolle Ausbildung, hat mir viel gegeben fürs Leben. Internationale Menschen, schon mal ganz cool in so einem Hilton, denke ich gern dran zurück. Aber auch da war eine Betriebsversammlung und niemand hat sich gewagt, mal Tacheles dem Direktor gegenüber. 250 Leute sitzen da und ich bin aufgestanden, habe gesagt, sehen Sie nicht, dass Sie von Arschkriechern, Bücklingen und Ja-Sagern umgeben sind? Damit meine ich Ihre Abteilungsleiter, die Ihnen nach dem Mund reden, aber hinter Ihrem Rücken schlecht über Sie reden. Merken Sie das nicht? Vor allen 250 Leuten, wer immer diese Betriebsversammlung in Mainz erlebt hat, redet heute noch vom Schattauer, der da wahnsinnig aufstand und das gesagt hat. Was cool war, der Direktor hat mich nächsten Tag in sein Büro zitiert. Es gab was Cooles und was Schlechtes. Ich habe mich auf meine Freunde verlassen. Vorher habe ich gesagt, heute sage ich das. Und meine Kollegen, mit denen ich befreundet war im Hilton, sagten, Uwe, wenn du das sagst, da stehen wir hinter dir wie eine Eins. Als ich das sagte, ein eisiger Wind im Büro, sagte der Generaldirektor, ist noch jemand in diesem Saal der Meinung von Herrn Schattauer? Und er hatte wirklich eine Ausstrahlung wie so eine Guillotine, wenn er guckt. Ne? Du, meine Kollegen, neben mir saßen sie, alle Kopf runter. Wichtige Erfahrung im Leben. Ne? Wie Tupac sagt, trust nobody. So, das heißt, ich nächsten Tag zum Direktor. Und der Direktor, das will ich auch nur allen sagen, wenn wir auch von Mut reden. Mutig sein ist ja auch riskant. Aber eines habe ich begriffen, auch in der Musik, wo ich 2 Plattenverträge abgesagt habe. Der Direktor sagt, Herr Schattauer, unter 4 Augen, Respekt, dass Sie mir das gesagt haben. Sie sind der Erste in 25, 20 Jahren, wie ich Direktor bin, der diesen Mumm hat, mir das zu sagen, was Sie gesagt haben. Das finde ich klasse. Nur bitte sagen Sie es nicht wieder vor den ganzen Angestellten. Das war für ihn als Direktor okay. Will nur eins sagen, auch mein Klassenlehrer, später getroffen bei den Klassentreffen, die berühmten. Das ist leider schon verstorben. So alt bin ich auch schon. So, das heißt, da hat er auch mal zu mir gesagt, und auch dann, als wir da alle saßen, Uwe, du weißt gar nicht, wie viel Respekt du bei mir gewonnen hast, als du in der 5., 6. Klasse aufgestanden bist und den einen Mitschüler gegen eine Mitschülerin verteidigt hast, obwohl du nichts davon hattest. Also ich will draußen nur sagen, wenn ihr eurem Herz folgt, wenn ihr wirklich aus dem tiefsten Inneren eine gute, positive Überzeugung von etwas habt, dann vertretet den Standpunkt, auch wenn es wehtut, auch wenn eventuell Repressalien, Strafen kommen. A, fühlt man sich in dem Moment toll, kann ich immer sagen, habe ich immer gut gefühlt. Nie habe ich danach gedacht, hätte ich das doch nicht gesagt. Im Gegenteil, ich war immer so, gut, dass ich es gesagt habe, gut, dass ich das gemacht habe. Und jetzt kommt's, man erntet Respekt, man erntet nämlich sogar von denen, die man kritisiert, die sagen, Donnerwetter, der ist mal einer, der sich was traut. Also ich will damit nur sagen, Leute, keine Angst, machen, tun, zieht sich durchs ganze Leben, Schadauer.
Und jetzt kommt mir da die Frage, du hast ja gerade auch erzählt, du bist in der DDR groß geworden. Kommt daher auch deine Affinität Richtung Russland?
Muss ich wahrscheinlich und kann ich, ja klar, mit klarem Ja beantworten, denn wir hatten natürlich gezwungenermaßen, so wie hier Englisch in den alten Bundesländern, hatten wir Russisch als Hauptsprache. Ne? Der große Bruder, die Sowjetunion, sozialistisches Bruderland, Warschauer Vertrag hat uns befreit nach dem Zweiten Weltkrieg und natürlich hatten die das Sagen in dem sogenannten Ostblock, Russisch lernen. Für viele der Horror. Also wenn mich jetzt noch Leute hören und sehen, da werden einige sagen, oh, Russisch, wenn ich heute daran denke. Es ist eine schwere Sprache. Es sind kyrillische Buchstaben. Es ist alles anders. Es hat nichts mit Deutsch oder Englisch zu tun. Englisch ist dagegen ja total leicht. So, also 5. Klasse Russischunterricht und das muss ich auch mal sagen, warum Russisch, Russland. Ihr erinnert euch, wer jetzt da draußen sitzt, vielleicht habt ihr alle mal ein Lieblingsfach gehabt als junge Leute, 5., 6., 7. Klasse. Lieblingsfach war oft davon abhängig, weiß ich noch, ob man den Lehrer mag, die Lehrerin. Und ich hatte eine wunderbare Russischlehrerin, die uns jedes Mal, die uns das Ganze beibrachte, sehr streng war. Nicht alle haben sie gemocht, ich mochte sie einfach. Sie war sehr lange, sehr oft in der Sowjetunion, war auch dort liiert und sie brachte uns am Anfang zu jeder Unterrichtsstunde, die das ganze erste Jahr Russischunterricht, Chiburaschka mit, Sniguroschka, Wolf und Hase, eine Matrioschka, Holzlöffel, traditionelle Dinge von der Sowjetunion und hat uns das so spielerisch beigebracht. Das war irgendwie toll. Sie war aber auch irgendwie toll und dadurch keinerlei Angst vor Russisch, keinerlei Probleme mit Russisch. Dazu gehört vielleicht auch ein gewisses Sprachtalent, was ich habe. Das heißt, mir fiel es leicht, anderen fällt es nicht so leicht. Ich habe bis zum Abi ein super Russisch gemacht, sogar noch eine Auszeichnung gekriegt für tolle russische Sprachkenntnisse im Abitur. Die Herder-Medaille, die haben ungefähr eine Handvoll Leute im Bezirk Rostock. Ich habe in Greifswald mein Abi gemacht, Greifswald-Abi, da haben dann im Bezirk Rostock eine Handvoll Leute die Herder-Medaille gekriegt. Da musst du schon gut Russisch können. Die wollten mich dann auch nach Russland schicken, studieren. Mhm. Aber jetzt kommt's, dann kommt natürlich die DDR wieder und dann bin ich so stolz auf meinen Vater, vor dem ich nämlich da auch ein bisschen was habe, auch vor meiner Mutter, aber mein Vater in der Richtung, dass die sagten, Herr Schadauer, Sie können gerne in Russland mit Ihren, Sie haben super Abi, 1,4 Abi, der Schadauer, und dann nur auf dem Bau. So, jedenfalls will ich nur sagen, jetzt habe ich gerade den Sprung durch meinen Bauausraster verloren. Thomas, hilf mir, wo ich da gerade war, bevor ich im Bauausraster
war. Du hättest nach Russland gehen sollen zum Studieren oder es hätte die Möglichkeit
richtig
gegeben?
Ich hätte, genau, natürlich, ich hätte in die Partei eintreten müssen, in die Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Das war so, Herr Schadauer, Sie können das, wir freuen uns, aber Sie wissen ja, was Sie... Und da habe ich an meinen Vater gedacht, der auch in seinen jungen Jahren Karriere als Sport-Geografie-Lehrer hätte machen können in der Schule, er hätte Direktor werden können. Und da hat ihn sein SED-Funktionär-Direktor gefragt, du kannst Direktor werden. Die Lehrer mögen dich, die Eltern mögen dich, die Schüler mögen dich. Beste Voraussetzung, du wirst mein Nachfolger. Aber du weißt ja, was du machen musst, zu meinem Vater. Und mein Vater hat noch so getan, was denn? Du musst in die Partei eintreten. Und mein Vater, siehst du, und daran wirst du scheitern. Er hat es abgelehnt. Er hat sein Leben lang auf mehr Gehalt verzichtet, Karriere, und hat gesagt, nee, ich verbieg mich nicht und verkaufe mich nicht. Ich trete nicht in eine Partei ein, deren Slogan damals war, Thomas, der Slogan der Partei war, die Partei, die hat immer Recht. Und mein Vater sagte, ich kann niemandem folgen, der von sich behauptet, dass er immer Recht hat. Erinnert ihr euch gerade, was hier passiert in diesem Land 2021? Wer hat immer Recht? Aber ich will hier keine Verschwörungstheorie aufstellen.
Und jetzt ist meine Frage an dich. Du bist ja jetzt mehrfach in Russland gewesen, hast diese Druzhba-Friedensfahrten mitorganisiert, mitgestaltet, promoted. Jetzt ist es ja so, wir leben ja in einer Welt, in der Russland eigentlich von westlichen Ländern sehr stiefmütterlich bzw. sehr schlecht behandelt wird, beziehungsweise ein Bild von Russland gezeichnet wird, das nicht sehr rühmlich ist. Also die letzten Eskalationsstufen waren ja, dass Herr Biden zum Beispiel Putin einen Killer genannt hat. wo ich dann auch der Meinung bin, da fehlt es dann gehörig an Selbstreflexion, wenn man mal überlegt, was er als Vizepräsident an Toten kreiert hat in sehr, sehr vielen Kriegen. Wir können leider jetzt aufgrund der Kürze der Zeit nicht so in die Geopolitik einsteigen. Tatsache ist, Russland wird einfach medial sehr, sehr negativ dargestellt in unseren westlichen Medien. Jetzt wollte ich dich fragen, was ist denn der Inhalt dieser Druschbarfahrten? Weil ich habe mir im Vorlauf noch Videos angeschaut von diesen Druschbarfahrten, Berichte. Und mein Eindruck ist, dass es euch ja darum geht, einfach das Land und die Leute zu zeigen. Also es geht nicht in erst, oder so habe ich das verstanden, aber bitte korrigiere mich da. Es geht nicht darum, jetzt eine russische Politik zu promoten, die durchaus auch kritisch zu beleuchten ist oder Politiker, sondern es geht einfach darum, ganz an der Basis zu arbeiten und einfach nur eine Art Verständigung zu ermöglichen oder eine Brücke. Aber wie hast du das erlebt? Wie haben auch die Russen zum Beispiel reagiert auf eure Initiative?
Ja, das ist ganz toll. Du hast es übrigens alles richtig gesagt. Genau darum geht's. Rainer Rothfuss hat mal den Begriff der Volksdiplomatie genannt als Geopolitiker, Herr Rothfuss, mein Freund Rainer Rothfuss. Das heißt, wir wollen Politik von unten machen. Also eigentlich nicht, es geht nicht um Politik, es geht um Freundschaft, Völkerverständigung, Miteinander, von unten. Mark Twain in meinem Musikvideo, ich habe es 2017 im Stavropol in dem Radiointerview gesagt, als wir das Video drehten, habe ich zufällig diesen Schnipsel gefunden, weil der Refrain, da ist ja auch, wie Mark Twain sagt, Reisen tötet die Vorurteile. Darum geht's. Reisen tötet die Vorurteile. Das ist eine Aussage. Egal wohin. Es geht ja gar nicht nur um Russland. Wir heißen ja mittlerweile der Verein Druschba Global. Haben uns nicht umsonst genannt. Wir möchten mit allen Menschen auf der Welt Freundschaft. Auch mit Amerikanern, auch mit Israel, mit Iran, mit allen Ländern der Welt. Alle. Keiner ausgeschlossen möchten wir in Freundschaft und Frieden leben. Druschba Global, Freundschaft global ist der Tenor. Und darum reisen wir dorthin, lernen die Kulturen kennen, die Menschen kennen. Ich habe schon mal gesagt, wer mit offenem Herzen, friedfertig und mit Respekt auf Augenhöhe nach Russland fährt, erntet Herzlichkeit, Gastfreundschaft, Umarmungen, Tränen und Lachen, Tanzen zusammen in dem Video. Wir haben zusammen getanzt, zusammen gelacht. Lachen und Weinen verbindet die Deutschen. Wir haben eine sehr tragische Geschichte, gemeinsame Geschichte durch diese zwei Kriege. Und unendliches Leid, was wir über die Sowjetunion Russland brachten. Und der Krieg, der verschont niemanden. Wer irgendwann in den Krieg zieht, muss mit ganz schlimmem Leid auch bei seiner eigenen Bevölkerung rechnen. Haben auch die Deutschen erlebt. Beide Seiten haben schlimmes Leid erlebt. Und was grandios war als Erfahrung aus Russland, diese Leute sind uns nicht mehr sauer. Man kommt dorthin mit etwas gesenktem Kopf. Standen wir in Wolgograd, Stalingrad. Natürlich, das ist da auf diesem Hügel, wo die Erde, wo diese Mama Rodina, diese Riesenstatue, die größte Zweite Weltkriegsstatue, eine Frau mit einem Schwert, die, weil sie ihr Mütterchen Russland verteidigt haben, die Russen. Und ich weiß, jetzt kennen ja viele nicht die Geschichte. Auf diesem Hügel wuchs 5 Jahre nach dem Krieg kein Grashalm und kein Unkraut. Ihr wisst, die Natur, wenn du irgendwo draußen ein Häufchen Erde hinwirfst, ist spätestens in ein paar, 3 Monaten wächst da irgendwas drauf. Egal wo. 5 Jahre nicht. Für Leute, die es nicht wissen, warum, wurden wir aufgeklärt. Weil der ganze Erdboden so getränkt war mit Blut der Gefallenen, übersäuert der Boden. Blut und Munitionsreste. Also es war ein Gemisch aus Munition und Blut, wo nichts mehr gewachsen ist, 5 Jahre. Ein riesiger Erdhügel. Will euch nur sagen, unermessliches Leid. Und trotzdem kommen die Russen und sagen, ey, Kopf hoch, mein Freund, das warst nicht du, das waren eure Vorfahren und nicht mal die hatten Schuld, die wurden manipuliert von ihrer Regierung, von Hitler und seinen Leuten, die haben die manipuliert mit Propaganda. Darum muss man immer aufpassen, wenn Propaganda irgendwo im Land ist, man muss hellwach sein und unterscheiden zwischen Propaganda und wirklichen Nachrichten. Und wieder Propaganda. Und das sage ich jetzt auch nochmal ganz klar. Jedes Land, jeder Staat, jede Regierung verbreitet über ihre Mainstream-Medien, die das Sprachrohr der Regierung sind, Propaganda. Jedes. Damit habe ich auch gerade Russland gemeint. Damit meine ich aber auch Deutschland. Überall, wo Mainstream-Medien sind, ist Propaganda. Weil die vertreten die Meinung des Staates, Staatsmedien. Ganz einfach. Und da muss man ein bisschen feinfühlig sein, aufpassen, hinterfragen, alternative Medien wie dein Kanal, andere auch konsumieren, sich zwei Meinungsbilder schaffen, die abgleichen, um dann zu sagen, instinktiv, aus dem tiefsten Innersten, Herz, Verstand, Körper, und da kommt so ein, ich tendiere dahin. Das scheint mir ein bisschen mehr Richtung Wahrheit zu gehen. Die Wahrheit kennt niemand, Thomas, niemand kann sie sagen, finde ich immer schlimm, wenn Leute posten irgendwo die Wahrheit, ist es nicht. Nachdem du eine kleine Teilwahrheit rausgefunden hast, öffnen sich zwei neue Türen mit wieder noch Fragen. Wir können nur die Wahrheit suchen. Mein Wahrheitsrausch-Album 2012-13 habe ich es gesagt. Wir können maximal die Wahrheit suchen, wir werden sie nie finden. Aber wer sich auf die Suche begibt, der wird zufriedener sein, als wenn er die rosarote Brille immer auf hat.
Und jetzt sag mal, du bist ja auch privat jetzt eng mit Russland verbunden. Du hast deine Frau auf einer dieser Fahrten kennengelernt, 2018, glaube ich, ne? Und wie ist denn jetzt euer Gefühl in der derzeitig politischen Lage? Habt ihr Hoffnung, dass es wieder entspannter werden kann? Wir sehen jetzt auch gerade in der Ukraine, dass sich die Lage zuspitzt, was ja auch indirekt ja, ein Stellvertreter ist für Russland und den Westen. Wie schätzt ihr die Lage ein? Oder wie ist es auch in deiner Familie? Ja, was ist da für ein Gefühl im Moment präsent?
Sehr schwierig, Thomas. Es sind ja zwei Dinge, die unser aller Leben im Moment beeinflussen. Das ist nun mal ganz klar die Corona-Geschichte. Ich mag es nicht zum Hauptthema immer werden lassen. Wir haben alle ein Jahr lang uns den Wolf geredet. Die Zunge ist schon ausgeflattert in Sachen Corona. Corona, wo auch keiner weiß, wo die Reise hingeht, wann, wo Ende ist, wie weit der Staat geht, ob wir jemals diese Freiheit, die wir mal hatten, jemals wieder erleben werden, bis eben zum 2020. Gruselig, was hier alles passiert. Unter welchem Preis wir dafür zahlen müssen für die Freiheit. Ich denke schon, dass da gewisse Leute uns die Freiheit scheibchenweise wieder zurückgeben. Aber der Preis, wie bei Mephisto, der Preis, sagte Faust. Ne? Und das ist gefährlich. Und jetzt kommt jetzt zu deiner Frage die Geopolitik und die Auseinandersetzung Richtung Russland und China. Da geht es ja nicht nur um Russland. Der Russland steht ja an der chinesischen Haustür. Wenn man also am Tag X, der feuchte Traum, Brzezinski und Co. und die Atlantikbrücke und die angloamerikanische Brücke, der feuchte Traum ist, Russland zu filetieren. Und dass ihnen Russland gehört wie die Ukraine, dass sie die Bodenschätze alles haben, ausbeuten, machen, neue Märkte. Der Kapitalismus nennt es immer Demokratie. Er möchte nichts anderes als neue Märkte, damit seine Produkte besser und überall verkauft werden. Er will die Monopolstellung. So, das wollen sie, dann stehen sie vor China. Also sprich, Russland wäre das nächste Ziel vor China. Weil China das Imperium USA, wie Dr. Daniele Ganser sagt, richtig sagt, natürlich bedroht in seiner Allmacht. Und darum geht es. Russland, Ukraine, gruselig durch Biden. Ich kann es nochmal sagen, niemand hat Trump absolut geliebt für alles, was er tat, kann man einfach auch nicht. Aber trotzdem, ich habe 4 Jahre lang, merke ich gerade, wo jetzt Biden dran ist, 4 Jahre lang relativ entspannt schlafen können, weil ich wusste, Richtung Russland geht der Biden nicht. Geht Trump nicht. Richtung Russland, Trump, ja. Da war mal mit Syrien, hat er da mal ein leeres Munitionslager angegriffen, wo vorher alle angerufen wurden. Die sind weggegangen, kein Toter. Hat er mal so, um die Falken zu beruhigen, der Trump, sage ich, hat er mal ein paar Bomben raufgeworfen, damit es international aussieht, nicht mit uns. Das waren so irgendwelche Abmachungen zwischen Russland und Amerika. Die waren aber zumindest so, dass es nicht aggressiv gegeneinander ging. Jetzt ist die Clinton-Fraktion wieder da mit der besten Marionette, die wir jemals hatten, nämlich ein sehr alter Mann. Also Brezhnev wäre neidisch geworden. Der ganze Ostblock, die immer so uralte, verkalkte, alte Opas hatten, würden sagen, Biden, Respekt, du bist noch älter als wir, noch seniler als wir und du bist Präsident von Amerika. Großartig, also man hat eine willfährige, nicht mehr alles überblickende Marionette als Präsident. Das heißt, der Fädenzieher, der die Marionette hat, hat viel mehr Spielraum und kann machen, was er will mit der Marionette. Und das ist gefährlich. Ein Spiel mit dem Feuer, an der russischen Grenze, NATO-Manöver ohne Ende, Provokation, Norwegen, Stationierung. Es sieht nicht rosig aus. Wir hoffen es einfach nur, dass es nicht wahr wird. Kürzlich hörte ich von Atomaren, dass die schon, machen sie ja länger, dieses Spiel machen mit so kleinen atomar bestückten Raketen, irgendwie den Krieg zu proben. Also es ist alles krank, es ist irre. Heute, egal wann, es ist immer irre, einen Krieg zu proben, auf Krieg zu gehen. Man sollte von Russland wegbleiben. 2 Weltkriege verloren, die Russen geben das letzte Hemd, die Krim sollte man nicht anfassen. Man sollte einfach mal gewisse Dinge respektieren, akzeptieren. Es finden keine extremen Unmenschlichkeiten. Ich war auf der Krim dreimal. Da ist nichts irgendwie, wo du sagst, oh Gott, das ist ein Regime. Ich kann mich hier nicht bewegen. Da ist Nordkorea was ganz anderes. Ich habe das Land als sehr frei empfunden, sehr entspannt. Das Überleben, sagt meine Frau, ist nicht einfach. Wenn du nicht große Connections hast, Russland lebt noch mehr als Deutschland von Beziehungen. Kennst du den, dann kriegst du den Job, dann kommst du in die, da in die, als Beamter rein, dann kommst du da zur Polizei. Also unheimlich viel Gemauschel, man kennt sich. Wer Beziehungen hat, den bringen sie weit. Wer keine hat, hat es schwer in Russland. Also das ist da wirklich, da kannst du nicht nur, ich habe eine tolle Schule und alles. Du musst irgendwen kennen, der einen kennt. Das habe ich so schon mitgekriegt. Und von daher geht es uns in Deutschland in kleinen, den einfachen Leuten nach wie vor besser als in Russland. Mhm. Aber wer Beziehungen hat und wer dann auch noch ein bisschen Talent und auch noch natürlich unternehmerischen Geist hat, der kann auch richtig gut leben in Russland und der hat alle Vorteile, die wir auch im Westen haben.
Also Russland nähert sich langsam dem Westen an, hast du gesagt.
Seit Putin am Start ist, weil Jelzin hat ja Russland eigentlich verkauft an den Westen, Gas und Öl zum Spottpreis. Die Leute haben gehungert, es war Anarchie, Chaos, gruseligste Zeiten nach dem Zerfall der Sowjetunion, muss man einfach sagen, Horror. Und dann kam Putin und hat, das muss man ihm lassen, er hat das Land wieder zu einem stolzen Russland gemacht. Es war völlig kaputt, ausgebeutelt. Jelzin war optisch genau das, was Russland war, nämlich ein alkoholsüchtiger, kranker, fertiger, alter Mann, genauso abgehalftert wie auch das ganze Land. Also er symbolisierte das und Putin, auch allein schon von der Art, wie er auftritt, da ist wieder ein gesundes, selbstbewusstes, starkes Russland. Man kann es quasi wirklich mit den beiden Präsidenten, wenn man sie nebeneinander stellt, genauso sehen. Putin hat Power, Macht und tut und kann vieles. Und wir wissen ja auch, der kann ja nicht nur irgendwie körperlich sehr vieles, weil er fit ist. Der kann ja auch, wenn er seine Fragen immer beantwortet, das staune ich immer Bauklötzer, wie der die Fragen, kennst du das, das ein-, zweimal im Jahr so eine Pressekonferenz, wo die ganze Welt stellt. Ich weiß nicht, wie lange Frau Merkel durchhalten würde, so eine Pressekonferenz. Also das ist der Wahnsinn, wie der da alles durchdacht mit Metaphern, Allegorien, hochintelligente, tolle Antworten. Muss ich einfach den Hut ziehen. Das musste erst mal können, bei dem Druck, der auf ihm lastet, von der Welt aus. Also da muss ich sagen, toll, aber wie gesagt, außenpolitisch und von der Art, Putin hat das Land wieder aufgerichtet. Es lag, Russland lag am Boden und er hat es aufgerichtet und dafür jeden würde ich gratulieren, jeden Präsidenten, der sein Land so weit wieder aufrichtet, dass es normal funktioniert. Natürlich noch nicht perfekt, natürlich noch nicht wie der Wilde Westen, wie wir hier in Deutschland als Vorzeigeland. Aber Geduld, Russland ist eine andere Mentalität. Wir dürfen immer nicht, das ärgert mich an Deutschland, wir dürfen nicht unsere Maßstäbe, die deutschen Maßstäbe, die westeuropäischen, irgendwo nach China oder Russland tragen und sagen, jetzt müsst ihr auch so leben wie wir. Völlig andere Mentalitäten, völlig andere Art, wie die Leute miteinander umgehen. Die Welt ist so herrlich verschieden und bunt. Lassen wir sie doch auch ein bisschen verschieden und bunt und machen nicht nur einen globalisierten Einheitsbrei draus. Der dann so, das ist ja lustig vom Westen, der Westen sagt ja, gerne, Putin, können wir zusammenarbeiten, wenn du das machst, was wir dir sagen. Also du kannst einem Russen, dann, da sehe ich wieder, wie wenig der Westen Russen kennt. Da kenne ich ja schon besser mit 6 Jahren Russland. Einem Russen kannst du alles sagen, aber nicht das, was er machen soll. Der Russe muss es von alleine machen. Von innen aus muss der es machen. Der ist kein Sklave. Der Russe war immer ein schlechter Sklave. Weil der Russe zu sehr eigenen Willen, der steht auf und sagt, nee, mache ich nicht. Also klar kann man jetzt sagen, Kommunismus, da haben sie mit der Kalaschnikow hinter dem gestanden. Dann wird vielleicht jeder Mensch irgendwann ein Sklave. Und auch in der Sklaverei haben sie mit der, weißt du auch, mit der Machete in Afrika und woanders gestanden und die Leute direkt umgebracht. Nur mit brutalster Gewalt. Aber sonst ist Russland ein nicht zu unterwerfendes Volk mit so einem extremen Stolz auf ihr Land. Das ist ganz, habe ich auch gemerkt, von den Reisen nochmal die Brücke. Du hast gefragt, wie war das? Unheimlich tiefe Verwurzelung mit dem Land Russland. Mama Rodina, Mütterchen Russland. Das ist so eine Liebe, habe ich letztens schon in einer anderen Sendung gesagt, die hast du nur zur Mutter, da ist die Nabelschnur Mutter. Die Deutschen sagen Vaterland und die sagen Mütterchen Russland. Ich finde, da ist schon Mütterchen Russland, klingt so liebevoll, so innigst die Nabelschnur. Und bei uns ist mehr so Vaterland, Deutschland und deswegen war der geordnete Rückzug auch relativ gut von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg, weil die haben nicht für Mütterchen Deutschland gekämpft. Der Russe hat für seine Mama gekämpft und hat er gewonnen. Will ich dir nur kurz ein bisschen was erzählen von der Mentalität, wie das manchmal auch ist. Und da sind die sehr stolz, jetzt natürlich stolz, dass es ihnen besser geht, haben tolle Sachen, er hat die Infrastruktur aufgebaut, tolle Flughäfen, wir waren auf der Krim, Simferopol, die Hauptstraßen sind besser als bei uns in Deutschland, wir sind Vladivostok, Moskau gefahren, wo viele denken, oh Gott, Sibirien, Hauptstraßen gut, Nebenstraßen kannst du verschwinden mit im Schlagloch. Also wenn irgendein Blitz kommt, springst du ins Schlagloch und der trifft dich nicht. So, sprich, das gibt's natürlich auch. Es ist lange nicht alles gut, aber es ist viel besser als zu Jelzin und sogar noch zu alten Zeiten. Das kann ich ganz klar sagen.
Und lieber Uwe, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende unseres Gesprächs. Meine erste Frage, die ich immer gerne an meine Gäste stelle, ist, was ist deine größte Hoffnung für die Zukunft?
Meine Hoffnung ist, dass irgendwann das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein erwacht, wie es Rudi Dutschke gesagt hat. Die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit muss durchbrochen werden. Im Moment findet so etwas statt. Ich sehe zunehmend Leute, die alternative Medien konsumieren, die sich Gedanken machen. Ich nenne es einen Aufwachprozess, der sicherlich noch eine Weile dauert, aber auch schon eine Weile dauert. Wieder einer mehr ist ein Song von mir, den habe ich 2000. Wieder einer mehr ist auch von 12, Wahrheitsrausch. Wenn ich nur einen Menschen mit meinen Worten erreiche, dann ist es wieder einer mehr. Und das entdecke ich im Moment in Deutschland, dass immer mehr Menschen wach werden, aufwachen, mutig werden, ihrem eigenen Verstand folgen, sich des eigenen Verstandes bedienen. Ja, und das gibt mir Kraft, Hoffnung für die Zukunft, auch wenn sie nicht sehr rosig aussieht. Ganz ehrlich, ich bin 51 und habe auch gedacht, jetzt hast du alles erlebt. Und hätte mir einer vor 30 Jahren Mauerfall gesagt, Uwe, in 30 Jahren sieht es so aus wie heute. Ich glaube, niemand hätte das gedacht. Und für Möglichkeiten, was wir hier gerade um uns herum erleben, es ist gruselig ein bisschen. Man selbst ist noch überrumpelt. So, das haben die geschafft, die Politik. Sie hat uns mit dieser ganzen Corona-Sache alle so überrumpelt, weil es auch so schnell extreme Entscheidungen gab. Ich glaube, das gab es noch nie, fast noch nie in der deutschen Geschichte. In einem Jahr so viele drastische Entscheidungen wie jetzt in Sachen Einschränkungen. Und auch jedem Menschen gegenüber persönliche. Du hast ja gar kein Leben mehr, kannst nicht raus, kannst nicht hier, kannst das nicht. Also wir sind langsam wie in so einer großen Legebatterie. Die Hühner und da oben sitzt die Regierung und die sagt, die macht dann diesen Käfig auf in der Legebatterie. Jetzt habt ihr eine Stunde Ausgang, dann müsst ihr aber wieder zu Hause sein, dann werden die Käfige wieder zugesperrt. Was ist das noch für ein Leben? Also ich habe letztens irgendwas ganz schön passendes Abschlusswort von mir gepostet. Fällt mir das Zitat noch ein nach dem Motto, will man lieber lebendig begraben leben in der Zukunft. Lebendig begraben leben, da bewegen wir uns gerade hin. Zum lebendig begraben leben mit all diesen Einschränkungen. Das ist doch kein Leben mehr. Ja.
Aber siehst du da nicht auch eine Chance? Gerade in dieser Situation, wie du es schon angemerkt hast, die Leute fangen an, aufgrund dieser Tatsachen, die ja gerade so festgelegt werden, sich alternativ zu informieren, weiterzudenken, mehr zu denken. Also ist es nicht auch vielleicht sogar ein Positives, was man aus dieser ganzen Situation ziehen könnte?
Auf jeden Fall, hast du es schon gesagt. Drastische Situationen bringen die Leute eben auch zum Nachdenken. Persönliche Einschränkungen. Der Mensch bewegt sich meist erst, wenn sein Magen knurrt, wenn er persönlich betroffen ist, wenn seine Familie, sein persönliches kleines Umfeld betroffen ist. Das haben wir mit Corona. Deswegen, die Macht hat das sicherlich nicht. Die Mächtigen, die Leute, die das geplant oder nicht haben, die da irgendwas, es steckt irgendeine Agenda, denke ich schon dahinter, die werden nicht damit gerechnet haben, dass jetzt doch auf einmal so viele Leute doch da, egal wo in Deutschland, quasi querdenken. Selbst eine Nena, wie wir gerade erfahren haben. Und dann ist es natürlich schön, dass das immer mehr werden. In jedem Verlust, in jedem Untergang steckt auch ein Neuanfang. Man verlässt eine Stufe und erklimmt die nächste. Verlassen ist immer Schmerz, aber auch gleichzeitig auf eine neue treten ist Hoffnung. Also von daher sehe ich das auch so. Es gibt auch keine anderen, ich glaube, wir haben so eine instinktive Hoffnung in uns, wir Menschen. sonst würden wir ausgestorben sein. Bei den vielen Kriegen und ungerechten Dingen, die in der Menschheitsgeschichte geschehen sind, wären wir vor lauter Leid zugrunde gegangen, wenn wir immer über die Vergangenheit denken würden, wie schlimm das war. Der Mensch, wie das Leben an sich auf dem Planeten, ist optimistisch. Das Leben lebt weiter, es hört nicht auf zu leben. Und das ist worauf ich mich verlassen kann. Das will ich auch als positives Schlusswort sehen. Ich verlasse mich einfach auf die Natur, denn die Natur ist optimistisch. Von ihrer aus ihrem Naturell ist die Natur optimistisch. Kann das jemand verstehen? Ganz schön philosophisch. Ja, ja.
Durchaus, ja.
Das würde ich dann so stehen lassen. Also da vertraue ich auf diesen natürlichen Effekt, den der Kreislauf der Natur in sich hat. Und wir Menschen gehören zum Kreislauf dieser Natur.
Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Schlusswort, Uwe. Nur noch eine letzte Frage. Wenn jetzt Zuhörer und Zuschauer aufmerksam geworden sind, wo können sie sich denn am besten über deine Initiativen informieren?
Klar, ich mache ganz vorne jetzt Werbung für mein Lieblingskind in der Friedensbewegung, Druschba. Druschba haben wir eine Seite, vielleicht kannst du die in die Videobeschreibung oder irgendwo noch reinschreiben, www.druschba-global.com. Dort erfahrt ihr über unsere neuen Projekte, jetzt zum Beispiel die Friedensfahrt 2021, die erste innerdeutsche Friedensfahrt vom 4. bis 9. Mai, wunderbar, von Bautzen, Dresden-Bautzen an der Oder-Neiße-Grenze bis nach Berlin, 9. Mai. Tag des Sieges über den Faschismus. Also das wird 5 tolle Tage mit einem tollen Programm. Alle das findet ihr in der Homepage. Meine Seite, Uwe Schattauer, YouTube, solange ich noch da bin. Strike hat er schon, der Schattauer. YouTube noch, Uwe Schattauer eingeben, Cerebellum, mein Künstlername, alle möglichen Lieder, über 100 Songs von mir könnt ihr sehen. Nicht alle mit Video, viele mit Video, aber hört auf meine Texte, schreibe ich seit über 25 Jahren, sehr sozialkritische Sachen. Das ist das. Und wer einen Balkon, eine Terrasse sanieren möchte, Schattauer, Balkone, dann mache ich euch das Ding so dicht, dass nicht mal Corona durchkommt durch die Decke vom Balkon.
Lieber Uwe, ich danke dir sehr für deine Zeit und für das Gespräch. Und ich freue mich auch, dass wir weiterhin in Kontakt sind. Und ich denke, wenn mal etwas mehr Zeit ist, können wir auch noch mal wesentlich ausführlicher sprechen zu den Themen, die Thomas, uns alle da so bewegen.
Immer wieder gern. Danke für deine unheimlich angenehme Art. Und bis jetzt habe ich immer gedacht, ich bin nur auf Tupac Shakurs Stimme eifersüchtig als Rapper, weil der die geilste Stimme für mich von der ganzen Welt hat. Aber jetzt höre ich hier gerade einen Typ, der ist nicht Tupac, aber der hat auch eine verdammt coole Stimme. Also langsam muss ich mir Gedanken machen, was mit meiner zornigen Stimme ist. Du hast eine unheimlich angenehme Stimme. Dafür Kompliment und wir hören und sehen uns dann, denke ich, auf jeden Fall wieder. Bleibt gesund. Grüße an die Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal. Druzhba, dragie druzja.
Спасибо.